Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir alle haben eine große Sehnsucht nach Erweckung, dass doch Gott in unserem Land noch einmal einen großen Aufbruch schenkt. Wir sind doch bedrückt, wenn wir da sehen, wie die Gottlosigkeit so viel Raum gewinnt in der eigenen Familie um uns her. Und wir sehnen uns doch, dass unser Dienst auch in der Gemeinschaft, in den Hauskreisen weiterwirkt und Frucht trägt. Vor ein paar Wochen hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer jungen Frau, einer Abiturientin, die war nach einjährigem Dienst in Uganda zurückgekehrt und hat gesagt, wie ich sie fragte, was wir verbessern könnten, wenn wir so junge Leute für 12 Monate in den Missionsdienst schicken, sagt, also ich bin ganz tüchtig frustriert. Ich habe eigentlich immer gemeint, da draußen in der Mission, da sei der große Aufbruch, da sei Leben. Jetzt war sie gerade an ein Krankenhaus geraten, wo natürlich ein kirchliches Krankenhaus, wo die Revolution ausgebrochen war. Da hat alles gestreikt und die Ärzte aus Europa mussten abziehen. Es war Streit, es ging ganz schlicht um Geld. Und sie sagte ganz enttäuscht, ist ja wie bei uns. Da sieht man gar nichts mehr von der ostafrikanischen Erweckung. Da sieht man bloß, wie der Teufel wirkt und zerstört und alles zerbricht und wie gar kein Leben da ist. Es gibt bloß noch die äußere Form, man marschiert in der Tradition weiter. Ist ja nicht sehr ermutigend. Aber bei uns scheint es doch so zu sein, dass in Europa besonders massiv die Gottlosigkeit alles in der Hand hat. Vielleicht waren falsche Propheten schuld, die uns in den letzten Jahrzehnten seltsame Visionen geschildert haben, als ob jeden Augenblick bei uns in Deutschland eine irrsinnige Erweckung ausbrechen würde. Ich weiß nicht, was man sich vorgestellt hat, mit welchen astronomischen Zahlen man gerechnet hat. Und wahrscheinlich ist es in der Mission so wie bei uns, dass die biblischen Wachstumsgesetze des Reiches Gottes immer noch gültig sind. Und da sprach Jesus, dass das Reich Gottes wächst wie Senfkorn. Es wird ganz groß, aber man sieht es am Anfang kaum. Da hat mir eine Frau aus Ludwigsburg angerufen und bringt mir Grüße von einem Missionar aus Bali, Roger Lewis. Ich sage, wie kommen Sie mit dem in Verbindung? Ich kannte diesen Missionar, der war 40 Jahre dort auf dieser Insel, wo der Hinduismus mit seinen 300 Millionen Göttern eine Finsternis der Dämonen aufgebaut hat. Es gibt dort fast keine Christen. Und 40 Jahre hat dieser Roger Lewis gearbeitet, ohne Frucht zu sehen, gar nichts. Treu jeden Tag seine Besuche, seine Dienste gemacht. Dann sagt die Frau, wissen Sie, mein Sohn ist bewusst Christ geworden. Er ist Manager im Bali Beach Hotel gewesen, das größte Hotel mit 1500 Betten. Das wusste ich, da war ich mal dabei, da hat dieser Roger Lewis abends alle 4 Wochen einmal am Abend Gottesdienst gehalten. Wissen Sie, wie viele da kamen? Maximal 5 Leute. Und da war einmal plötzlich der Manager des Hotels dabei. Und dann hat Jesus zugeschlagen. Und dann kam es zur klaren Bekehrung. Wenn Sie heute nach Bali kommen, sehen Sie die Frucht eines 40-jährigen Dienstes. Was ist denn passiert? Überall Aufbrüche, Leben, Gemeinden sind entstanden, mitten in diesem finsteren Heidentum, weil das wahr ist, was Jesus sagt. Der Aufbruch beginnt ganz, ganz klein und unscheinbar in der großen, treuen Hingabe unseres Dienstes. Deshalb möchte ich zuerst jetzt darüber sprechen, der Aufbruch muss bei uns selbst beginnen. Der Aufbruch muss bei uns selbst beginnen. Wir sehnen uns nach Erweckung. Aber der Aufbruch muss bei uns selbst beginnen. Wenn man ein alter Mann ist und dann zurückblickt, 40 Jahre kirchlicher Dienst als Pfarrer, ich muss sagen, was war in diesen 40 Jahren bei uns allein in Württemberg im Raum der Kirche Aufbruch gewollt worden? Vor 30 Jahren weiß ich noch, wie das große Wellen schlugen, Kinogottesdienst mit der großen Band, ist nichts mehr übrig geblieben. War eine gute Idee, man will doch den Menschen erreichen. Was vor 20 Jahren, als man auf die Idee kam, ob das nicht ganz toll wäre, Aufbruch der Christen, da hat man einen Mullah, einen muslimischen Mullah, auf der Kanzel der Hospitalkirche sprechen lassen. Das ist doch toll, wir Christen sind weltoffen. Man hat Politiker predigen lassen, man hat alles probiert. Man hat Interviews gemacht und Diskussionen. So nicht schlecht. Aber es hat den Aufbruch nicht gegeben und die Kirchen wurden immer leerer. Man hat mit allen möglichen Mitteln probiert. Ich anfing als Pfarrer damals im Schwarzwald, erinnere mich noch, wie ein Mitarbeiter der Akademie Bad Boll kam und uns gesagt hat, die Gottesdienstzeit um 9:30 kommt vom bäuerlichen Rhythmus, man braucht ganz neue Zeiten zum Gottesdienst. Alles so geblieben. Man hat es nicht aus den Angeln gehoben. Es wäre natürlich ganz toll, das Ganze auch am Abend zu machen oder Nacht oder wie Sie wollen. Und da hat man gesprochen über alle möglichen Reformen, die eingeleitet werden, die Gemeinden müssen zusammengelegt werden, die Taläre müssen farbiger werden. Das ist interessant, man kann immer an der Verpackung herumreformieren und es gibt gar keinen Aufbruch. Man hat, als wir noch junge Leute waren, gemeint, wenn man die neuen Räume hat und wenn man die richtigen Clubsessel hat, das gibt etwas Neues. Das ist alles nicht schlecht. Wenn es unser Lebensstil ist, warum? Ich sitze gerne im Sessel. Aber wie gibt es einen Aufbruch? Nach dem sehnen wir uns doch in unserer gottlosen Zeit einen Aufbruch des Reiches Gottes. Man kann Jongleure und Täuschungskünstler und Pantomime, ist alles gut. Aber wie gibt es einen Aufbruch? Man hat ein neues Gesangbuch, man hat neue Lieder. Aber wie gibt es einen Aufbruch, der die Menschen ergreift und sie zu Jesus führt in die Nachfolge? Wie gibt es einen Aufbruch? Da kommt es einmal im letzten Buch des Neuen Testaments zu den Sinnschreiben der Offenbarung. Und da spricht der erhöhte Jesus und da legt er den Finger drauf, wo es fehlt. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wache auf, der du schläfst. Und das geht uns, die Gläubigen, an, nicht irgendwelche anderen Leute. Uns geht das an. Du hast den Namen, dass du lebst. Und so fängt Paulus an, ich ermahne euch, ich ermahne euch, wenn es zum Aufbruch kommen soll, sind wir gefragt, und wo sollen wir denn reformieren? Nicht in der Verpackung. Die wird sich nachher von selber so gestalten, wie es unserer Zeit entspricht. Die wollen wir wirklich so machen, wie es dem Leben entspricht. Angepassend und schön. Aber wie kommt es zum neuen Leben? Dass wir uns hinwenden zu Jesus, der die Lebensquelle ist. Er, der auferstandene Herr, tue Buße, kehre um, heißt dort immer in den Sendschreiben der Offenbarung. Sonst will ich deinen Leuchter umstoßen. Und das ist in unseren Tagen erschreckend, dass Jesus von seiner Gemeinde die Hand abziehen kann. das soll uns heute wieder beschäftigen. Nein, wir sind nie die Macher. Wir können gar nichts machen. Wir können nicht einen Menschen zum Glauben führen. Wir können reden mit Menschen und mit Engelszungen. Wir können keinen das Verstehen des Evangeliums nur möglich machen. Und wenn man dann seine ganze Hilflosigkeit so spürt, auch bei jedem Besuch, wo man dasteht und sagt, wie soll ich denn jetzt diesem Menschen in seiner angefochtenen Lage mit seinen Zweifeln Trost zusprechen können, dann tut allein Jesus der Herr. Wir können gar nichts, wir sind nicht die Macher, unser Können ist nichts. Was wollen wir denn mit unserem Leben? Es ist so gut, wenn wir immer wieder an den Punkt hingeführt werden. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Herr, jetzt fang doch noch einmal bei uns in unserem Ort an. Du musst uns erwecken mit neuem Leben, mit neuem Feuer, mit neuer Freude an deinem Wort. Paulus sagt, ich ermahne euch. Und dann setzt er hinzu, durch die Barmherzigkeit Gottes habt ihr die erlebt. Wie war das, als ihr gläubig wurdet? Wie war das denn? Als ihr erlebt habt, wie Jesus euch die Schuld durchgestrichen hat. Wisst ihr es noch? Frei geworden, alles weggelegt. Jesus ist mein Heiland, ich darf ihm dienen. Ach, wie kann da Jesus sagen, vergiss doch die erste Liebe nicht. Liebe Schwestern und Brüder, Aufbruch zur ersten Liebe mit Jesus wieder. Dort sitzt Leben. Und dass Jesus mit uns allen wieder arbeiten kann, das ist wunderbar, wenn er anfängt, durch die Barmherzigkeit unseres Herrn ganz lebendig, ganz frisch, richtig gestalten, Gottesdienst. Paulus sagt, es gibt einen unvernünftigen Gottesdienst. Und nicht bloß der Paulus sagt das. Wir lesen das bei den Propheten des Alten Bundes. Tu mir weg das geplärrte Lieder. Warum haben die nicht schön gesungen? War das disharmonisch? Bestimmt nicht. Aber Gott sagt, ich bin euren Feiertagen Kram. Mir braucht ihr doch keine Gottesdienste feiern. Wir ehren doch nicht Gott damit, wenn Gehorsam fehlt. Das ist der zweite Punkt. Aufbruch zum Gehorsam. Es hilft gar niemand, wenn man das Evangelium heute billig verkauft und wenn man den Menschen die Einladung ausspricht, komm zu Jesus, es kostet nichts. Das stimmt doch gar nicht. Es kostet ganz arg viel. Jesus sagt, rechne die Kosten durch. Da helfen wir nicht bei der Evangelisation, wenn wir die Eintrittsbedingungen ganz niederhängen. Der schmale Weg wird nicht verbreitert und die enge Pforte wird nicht ausgehängt. Die bleibt so, wie sie ist. Jesus sagt, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst. Aber nicht, weil Jesus uns was wegnehmen will von der Lebensfreude, sondern weil er uns die volle Freude geben will. Es ist interessant, dass das gerade das Attraktive beim Evangelium durch die Jahrhunderte war. Auch bei den Vätern der süddeutschen Gemeinschaft, dass sie eine ganze radikale Bekehrung gefordert haben, dass ihr eure Leiber hingebt, nicht bloß tralala im Mund, nicht bloß kurz die Arme hochgehoben und gewedelt. Das musst du mit deinem Leben bewähren. Ich finde es oft gar keinen Nachteil, dass man bei den Evangelisationen auch nicht immer vortreten muss. Hat viele Vorteile. Aber es kann auch sein, dass man sagen muss, jetzt gehst du nach Hause und bringst zuerst deine Dinge in Ordnung. Und dann komm und folge Jesus nach. Versöhne dich mit deinem Bruder. Leg die dunklen Dinge weg. So wie der Zachäus zuerst seine Konten in Ordnung bringt und das Schwarzgeld wegschafft. Gibt es einen unvernünftigen Gottesdienst? Auch wenn man heute oft so hört, wie das versucht wird, ich war man entsetzt, wie es hieß, in dem gesegneten Jugendwerk vom Weiglerhaus in Essen, einst Jugendpfarrer Weigler und dann Wilhelm Busch und großen Dienst hat, da hat einer seiner Nachfolger dann später gesagt, na Ulrich Barzanien später, gesagt, eine Predigt darf heute höchstens 7 Minuten sein. Nein, mit 7 Minuten kann man keinen Menschen, das ist kein Aufbruch, das ist Abbruch. Ich erinnere mich noch, als ich im Weiglerhaus in Essen war. Ich habe zuerst immer gemeint, das seien die Billardtische, die die dort haben und das tolle Programm und der Intelligenzclub, den sie machen, war vorbildlich, die hunderte von Mitarbeitern. Nein, nach dem Gottesdienst 600 junge Leute sind auf die Knie gegangen und haben eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Rede, Herr, dein Knecht hört. Kniend. Herr, ich will mich dir ganz geben. Aufbruch, da muss es anfangen. Ich will mich dir ganz aufs Neue weihen. Nicht mit irgendwelchen Mätzchen, sondern ich will mich dir aufs Neue weihen. Mein Mund, mein Geld, mein ganzes Denken, mein Tun sei dir, Jesus, geweiht. Ich will mich ganz dir hingeben. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ihr lieben Schwestern und Brüder, das ist euer Vorteil. Wir in unserem Pfarrdienst, wir reden von der Kanzel herunter. Ich finde das so toll bei Gemeinschaftsleuten, dass sie mit beiden Beinen im Leben stehen. Und im Ort kennt man sie. Und dass das ein ganzheitliches Zeugnis ist, vom Geschäft her, vom Familienleben, vom Umgang mit den Nachbarn, so wie man sich begegnet im Ort. Das ist unser Gottesdienst. Wir wollen ihm ganz ergeben sein. Und drittes, habt den Mut, anders zu sein. Habt den Mut, anders zu sein. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir haben ja immer wieder Probleme, wenn uns einer sagt, wir wirken etwas fremd. Wisst ihr, das ist oft gar nicht so wichtig für die Welt. Und die Menschen, die uns umgeben. Wir meinen, wir müssen uns an die Welt anpassen, um mit dem Evangelium richtig anzukommen. Nein, wir sollten natürlich echt und menschlich sein. Aber stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir müssen immer wieder dran denken, auf allen Gebieten ist uns die Welt überlegen. Beim Sport, bei der Kunst, bei der Musik, beim Theater, überall. Wir können nie mithalten. Wir als Gemeinschaftsleute sind bloß an einem Punkt unschlagbar. Wenn wir bei dem richtig bleiben, beim Weitersagen des Wortes Gottes, wenn wir das Geschäft nicht mehr können, dann sollen wir einen Laden dicht machen. Aber das soll so sein, dass wir selber vom Wort Gottes bewegt sind, dass wir brennen, dass wir selber getroffen sind bis ins Gewissen hinein. Das ist ja furchtbar, wenn das langweilig ist und abstoßend. Wie soll das jemand in dem Ofen vorlocken? Wir können nur einen Dienst richtig machen und auf den wollen wir unsere ganze Kraft konzentrieren, dass wir sagen, ich möchte doch so von Jesus reden, ja so, wie er zu uns geredet hat. Ich denke dran an den Anfang der Gemeinschaftsbewegung im Siegerland einst. Da hatten ja die Pfarrer Sorge in Freudenberg zum Beispiel, als die ersten Stundenleute dort waren. Das waren Handwerker, die von Wuppertal wieder in den Heimatort zurückkamen. Und dann hat der Pfarrer das Konsistorium angeschrieben und gesagt, das ist eine gefährliche Sache da in einem Haus, treffen die sich über der Bibel höchst verdächtig. Und dann wurde zuerst der Bürgermeister beauftragt, da Untersuchungen anzustellen. Und der hat den Polizisten geschickt und der war natürlich geschickt. Es war ein Sommerabend, der hat sich im Garten unter das offene Fenster geschlichen und hat gelauscht, was die da oben verhandeln in dieser heimlichen Konventikelsache, dieser pietistischen Sache. Was ist passiert? Nach ein oder zwei Kontrollspitzeldienste unterm offenen Fenster bei dieser Versammlung ist der Polizist hineingegangen in die Versammlung und hat fröhlich mitgesungen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehr. Es hat sein Herz getroffen. Und dann hat sich der Bürgermeister selber aufgemacht und hat sich unters Fenster gesetzt und hat gelauscht. Bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert, das kam von der hohen Position her. Aber dann hat Gott nachgeholfen. Sein Sohn wurde todkrank. Und dann sind die Brüder und Schwestern gekommen an dem Krankenbett und haben gebetet. Und darüber ist das Herz dieses Mannes aufgegangen. Wisst ihr, dass Jesus Menschen zieht? Wir wollen uns doch nicht anbiedern. Wir wollen aufbrechen, aber wir wollen aufbrechen von der Sache her, wo es nötig ist, um Jesu willen. Noch ein letztes. Bleibt flexibel. Bleibt flexibel. Ja, also, das ist mir ganz wichtig. Seitdem ich ganz als Missionsleiter tätig bin, war ich so glücklich, dass ich einen Talar ausziehe. Ich predige heute meist ohne Talar, auch wenn ich in einer Kirche predige. Seid bloß froh, dass ihr das nicht tragen müsst. Irgend so ein schwarzes Ding. Und es gibt so viele Riten und Symbole. Wir wollen sie nicht bekämpfen und wir wollen nicht dagegen sein. Aber es ist eine bittere Tatsache, dass heute viele Menschen, die um uns her leben, nur Riten, Symbole und Traditionen kennengelernt haben. Seid ihr von der Gemeinschaft bitte so flexibel. Was heißt das denn? Biegsam. Elastisch. Seid so elastisch, dass ihr sagt, wir wollen unsere Versammlungen so machen, so wie es echt rüberkommt, glaubwürdig, nicht in der kirchlichen Feierlichkeit, sondern direkt im Zeugnis, so wie wir es erlebt haben. Ich habe ein wenig die ganzen Tage jetzt schon seit Wochen habe ich mir überlegt, wo gibt es denn im Neuen Testament Modelle vom Aufbruch der Gemeinde? Es gibt gar keine. Da wird im Neuen Testament auch gar kein Modell, wie Gemeinde aussehen soll, erwähnt. Da gibt es gar keine Systeme. Heute gibt es so viele Systeme und eine Unzahl von Büchern. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich denke immer wieder, die große Freiheit, flexibel den Dienst zu gestalten, Menschen einzuladen und das Evangelium zu verkünden in der großen Freude. Ich habe immer wieder gestaunt, wie erfinderisch die Leute waren, wie man dann gesungen hat und wie es den jungen Leuten Spaß gemacht hat, Musik zu machen. Nicht um anzukommen, sondern wie es echt rüberkam, als das Lebenszeugnis, so wie die ersten Christen sich einfach trafen und beieinander waren, in der Freude und aneinander teil hatten und wo man sich drum gekümmert hat. Da vor ein paar Wochen war ich in eine Gemeinschaft eingeladen zu einigen Vorträgen. Und da war ich schon überrascht. Der Leiter der Gemeinschaft hat mich zum Abendbrot eingeladen in der Küche. Das war so richtig gemütlich. Und dann erzählte er, er war Schuhmacher. Von den großen Spannungen, die es in der Gemeinde gab. Und wie sie sich dann zurückziehen mussten, das ist heute ein Schnitt. Weil man plötzlich merkt, wir sind uns nicht mehr eins in Jesus. Verkündigung trennt uns. Und dann haben sie angefangen mit ihrer Gemeinschaft. Sie wurden geschnitten und waren verpönt. Was haben sie gemacht? Die haben sich plötzlich der Rauschgiftsüchtigen angenommen. Ich habe sowas überhaupt noch nie erlebt. Ich weiß gar nicht, wie viele da in der Gemeinschaft waren. Lauter junge Leute. Und da sagen sie, er war 7 Jahre alkohol- und drogensüchtig. Einem Augenblick frei geworden. Und dann erzählt der Schuhmacher und sagt, ich bin jeden Abend unterwegs und sitze irgendwo bei jungen Leuten und lese mit denen Bibel. Ihr könnt gar nicht wissen, welch ein Hunger nach Jesus in dieser Welt lebt. Lasst uns aufbrechen, flexibel und elastisch auf die Menschen zugehen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid Jesu Zeugen. Und dann erlebt das, was Jesus verheißen hat. Dass das Wachstum des Wortes Gottes, jedes Samenkorn, das gepflanzt ist, aufgeht und vielfältig Frucht bringt. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du deine Gemeinde baust.
auch mit unseren Schwachheiten, Mängeln und Fehlern. Und dass du der Macher bist. Seit 2000 Jahren. Und du hast immer wieder mit unfähigen Werkzeugen gearbeitet. Wir wollen dich dennoch um eine Erweckung bitten. Um neues Leben. Nicht um Spektakuläres, sondern um den Bau deines Reiches, in den wir hineingebaut werden als lebendige Steine. Und wir bringen dir ganz besonders die Orte, aus denen wir kommen, die Menschen, die uns anvertraut sind. Ja, wir wollen alles nur für dich. Und wir wollen uns ganz neu dir zur Verfügung stellen. Dass doch auch bei uns in Deutschland und in Europa du deine große Ernte einbringen kannst, dass Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen. Amen.